Kinder, ganz herzlichen Dank euch, dass ihr uns vorhin angeleitet habt in die Anbetung, dass ihr uns gedient habt mit diesen Liedern. Ihr seid nicht bloß die Zukunft unserer Gemeinde, ihr gehört jetzt schon zur Gemeinde und wir sind sehr, sehr dankbar für euch. Und das war gerade so eine große Freude zu sehen, mit welcher Begeisterung und mit welcher Überzeugung ihr diese Wahrheiten vorhin gesungen habt. Ihr habt uns so richtig mit angesteckt. Vielen Dank dafür. Es gibt einen ganz kurzen Brief in der Bibel. Das ist der Brief von Paulus an den Titus. Hat jemand von euch schon den Namen Titus gehört? Ja, sehr gut. Das sind auch einige von euch. Titus war ein junger Mann. Er war kein Jude, sondern er war ein Grieche. Man sagt, er war zu dem Zeitpunkt sogar in seinen 20ern. Und Paulus schickt diesen jungen Mann, diesen Titus, nach Kreta. Kinder, wer von euch weiß, wo Kreta liegt? Zu welchem Land gehört Kreta? Griechenland. Wow, sehr gut. Kreta ist die größte Insel in Griechenland. Und Titus hatte die Aufgabe, dort auf Kreta in den neu gegründeten Gemeinden Älteste einzusetzen. Und jetzt lass mal gemeinsam schauen, was Paulus zu diesem Titus schreibt. Und zwar in Titus 2, die Verse 11 bis 13. Titus 2, 11 bis 13. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der Abschnitt beginnt hier mit den Worten, denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Ich habe mal im biblischen Lexikon nachgeschaut, was Gnade überhaupt bedeutet. Und dort steht, Gnade ist die unverdiente Liebe und Freundlichkeit Gottes zu uns Menschen, die er uns durch Jesus Christus gezeigt hat. Ist ein langer Satz, aber ich wiederhole ihn nochmal. Gnade ist die unverdiente Liebe und Freundlichkeit Gottes, die er uns durch Jesus Christus gezeigt hat. Nun ist es so, dass diejenigen von uns, die einen kirchlichen Hintergrund haben oder im gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, ähnlich wie ich, habt ihr schon sehr, sehr oft von der Gnade Gottes gehört. In der Sonntagsschule, in der Jugendgruppe, im Hauskreis, am Sonntag, in den Predigten, Gott ist gnädig und das stimmt, Gott ist gnädig. Aber vor allem dann, wenn man so häufig von der Gnade Gottes hört, ist die Gefahr groß, dass man sich an die Gnade Gottes oder an diese Wahrheit sich irgendwie gewöhnt. Und für manche Menschen ist das völlig selbstverständlich, dass Gott gnädig ist. Sie sagen, natürlich ist Gott gnädig. Wie sollte es auch anders sein, dass er immer gnädig mit uns Menschen ist? Und nicht von ungefähr wird in unserer Gesellschaft immer von dem lieben Gott gesprochen. Ich würde gern dem Peter Konrad eine Frage stellen. Ich habe das mit ihm nicht abgesprochen, aber wir sind Freunde, deshalb darf ich das so spontan tun. Peter, hast du gewusst, dass ich dir gnädig bin? Super, ne? Boah. Löst das bei dir etwas aus?
Ja, total.
Ihr könnt den Peter nicht sehen, aber ich sage euch, meine Worte haben nichts ausgelöst. Er hat mich freundlich angeschaut, aber sie hatten keine Wirkung. Warum? Er steht nicht in meiner Schuld. Er schuldet mir nichts. Aber nehmen wir mal an, Peter würde mir etwas schulden. Sagen wir mal 1 Million Euro. Und ich würde sagen, Peter, ich erlasse dir diese Schuld. Du musst mir nichts zurückzahlen. Im Gegenteil, ich schenke dir sogar 1 Million Euro. In diesem Fall würden meine Worte unwahrscheinlich viel auslösen bei ihm. Ihr Lieben, und so ähnlich ist es auch mit Gott. Die Gnade Gottes kann nur der erfassen, der weiß, wie groß seine Schuld bei Gott ist. Die Gnade Gottes kann nur der erfassen, der weiß, dass die Liebe Gottes, die Freundlichkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Annahme Gottes alles andere als selbstverständlich ist. Die Gnade Gottes kann nur der erfassen, der weiß, dass Gott absolut frei wäre, uns auch nicht gnädig zu sein. Die Bibel lehrt uns, dass wir alle Menschen, jeder einzelne von uns, eine große Schuld vor Gott hat. Und diese Schuld wird mit jedem Tag größer und größer. Denn bei Gott ist alles notiert. jede Sünde, dann, wenn wir die Gebote Gottes übertreten, jede Lüge, jedes böse Wort, jeder sündige Gedanke, jede böse Tat, aber auch jede gute Tat, die wir unterlassen haben, jede einzelne Minute, in der wir Gott nicht von ganzem Herzen geliebt haben und unseren Nächsten nicht wie uns selbst, ist bei Gott notiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß unsere Schuld vor Gott ist? Und sie wird mit jedem Tag größer und größer. Und jetzt lehrt die Bibel uns auch, dass Gott heilig und gerecht ist. Und deshalb duldet Gott auch keine Sünde, keine Ungerechtigkeit in seine Nähe. Und weil wir Menschen Sünder sind, sind wir nicht in der Lage, von uns aus in die Beziehung mit Gott zu treten, weder in diesem Leben noch nach dem Tod. Und wenn der Mensch keine Vergebung der Sünden empfängt, wenn er in seinen Sünden stirbt, dann wird er vor diesem Gott nicht bestehen können. Dann wird er im Gericht nicht bestehen können. Er wird nicht in den Himmel kommen können. Im Gegenteil, er wird die Ewigkeit getrennt in der Hölle verbringen müssen. Das sind ganz finstere, dunkle Aussichten für uns Menschen. Das ist eine absolut hoffnungslose Perspektive für einen jeden einzelnen Menschen hier auf dieser Erde. Aber was haben wir gerade gelesen? Die Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Ihr Lieben, und das ist eben dieses Wunder, denn diese Gnade hätte auch nicht erscheinen können. Und wir wären alle auf ewig verloren. Und das wäre sogar gerecht gewesen. Aber Paulus sagt zu Titus, die Gnade ist erschienen. Und dieses Wort erscheinen wird im Griechischen auch im Zusammenhang mit der Sonne verwendet. Wenn die Sonne aufgeht und die Finsternis weichen muss, weil die Erde mit dem warmen Sonnenlicht erfüllt wird. Das heißt, die Gnade Gottes hat die finstere, dunkle Aussichten des Gerichtes Gottes mit einem hoffnungsvollen Licht erfüllt. Und die Frage ist, wann ist diese Gnade erschienen? Die Gnade ist vor 2000 Jahren erschienen, als nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist zu uns Menschen. Man kann sagen, die Gnade Gottes hat ein Geburtsdatum. Jesus Christus ist die personifizierte Gnade Gottes. Deshalb könnten wir auch genauso gut auch hier lesen in Titus 2, Vers 11, Jesus Christus ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und die Frage ist, warum sehen wir gerade in der Person Jesus Christus die Gnade Gottes in besonderer Weise? Nachdem Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, hat er ein sündloses, vollkommenes, perfektes Leben gelebt. Und dann ließ er sich freiwillig an deiner und an meiner Stelle ans römische Kreuz nageln. Und dort hat Jesus die ganze Schuld dieser Welt, die Schuld aller Menschen, von dir und von mir auf sich genommen und mit seinem Leben bezahlt. Er hat die Strafe des Gerichtes, den Tod des Gerichtes erduldet an deiner und an meiner Stelle. Er wurde anschließend begraben, doch nach 3 Tagen hat Gott ihn von den Toten auferweckt und damit bewiesen, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Dass er tatsächlich der Retter dieser Welt ist. Und seit diesem Moment, von diesem Zeitpunkt an, kann jeder Mensch auf dieser Welt Frieden mit Gott haben, Vergebung mit Gott haben, kann mit Gott versöhnt werden. Und die Frage ist, wann wird denn diese Gnade Gottes wirksam in unserem Leben? Wann bringt diese Gnade Gottes in deinem und in meinem Leben Friede, Vergebung, Heil, ewiges Leben? Paulus beantwortet diese Frage in Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch, das ist ein ganz wichtiges Wort, durch Glauben, sagt er. Das heißt, in dem Moment, Kinder, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auch für euch, in dem Moment, wo wir unseren Glauben auf Jesus Christus setzen, Jesus Christus im Glauben annehmen als unseren Herrn und Retter, in dem Moment, wo wir unsere Sünden bekennen, uns abwenden von unserem alten, gottlosen Leben, in dem Moment wird die Gnade Gottes wirksam in unserem Leben. Was bedeutet das konkret? Wir bekommen ein neues Herz, wir bekommen ein neues Verlangen, wir bekommen eine neue Identität. Wir werden zu Kindern Gottes. Wir sind keine Feinde Gottes mehr, sondern wir sind Freunde Gottes. Du bist nicht mehr getrennt von Gott, du bist versöhnt mit Gott. Der Zorn Gottes ist nicht länger über dir, sondern die Liebe Gottes ist ausgeschüttet worden in dein Herz. Du hast auf einmal neue Empfindungen. Bitterkeit wird ersetzt durch Vergebung. Hass wird ersetzt durch Liebe. Du hast auf einmal Liebe für Menschen, für die du vorher keine Liebe hattest. Und das Größte von allem ist, du hast ewiges Leben. Das heißt, du musst dich nicht mehr vor dem Tod fürchten. Du musst dich nicht mehr vor der Zukunft fürchten. Du hast ewiges Leben. Und das Besondere an dieser Gnade ist, für wen ist sie heilbringend erschienen, ihr Lieben? Für wen? Sie ist allen Menschen erschienen. Alle bedeutet alle, auch im Griechischen bedeutet alle, alle. Das heißt, dieses Wort alle beinhaltet jeden Einzelnen von uns. Völlig egal, ob du hier im Raum heute Morgen bist oder am Telefon zuhörst, völlig egal, ob du heute das erste Mal hier im Gottesdienst bist oder schon länger kommst, wenn du am Leben bist, wenn dein Herz heute Morgen schlägt, wenn du atmen kannst, dann bist du ein Kandidat für die Gnade Gottes. Dann gilt diese Botschaft von der Vergebung Gottes, von der Versöhnung Gottes auch dir persönlich. Ihr Lieben, das Wunderbare an dieser Gnade ist aber nicht nur, dass sie uns Vergebung bringt, Versöhnung mit Gott bringt. Das Tolle an dieser Gnade ist nicht nur, dass wir sie bei der Bekehrung erfahren dürfen, sondern dass wir auch als Christen diese Gnade immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Ja, wir leben sogar aus der Gnade. Es ist doch kein Geheimnis, dass wir als Christen im Laufe unseres Lebens immer wieder versagen. Wir versagen Gott gegenüber, wir versagen gegenüber Menschen. Und ich bin so dankbar, dass ich mit meiner Schuld immer wieder zu Jesus kommen kann und Vergebung empfangen kann. Und wenn du zu Jesus Christus kommst und deine Sünden bekennst und sagst, Jesus, ich bin wieder gefallen, ich habe wieder versagt, ich bekenne dir meine Schuld, bitte vergib mir, dann wird Jesus dir nicht sagen, schau, ich habe dir schon 129 Mal vergeben. Und das ist jetzt schon das 130. Mal. Und beim 130. Mal gibt es keine Gnade mehr. Gibt es keine Vergebung mehr. Das wird nicht passieren, weil das würde dem Wort Gottes widersprechen. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Für ein Kind Gottes gibt es gar keinen Grund, sich auch nur eine Minute schuldig zu fühlen. Denn in dem Moment, wo er zu Jesus kommt, seine Sünden bekennt, bekommt er Vergebung der Sünden. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht hier nicht um eine billige Gnade. Gott sagt nicht, ach, weißt du was, ist doch sowieso kein Problem. Sündige heftig weiter. Ich vergebe dir sowieso immer wieder. Hier hast du wieder Gnade. Nein. Gott will nicht, dass wir in der Sünde leben. Gott will nicht, dass wir Kompromisse eingehen. Gott will, dass wir frei werden, dass wir für ihn leben, dass wir für sein Reich leben. Aber wenn wir fallen, wenn wir versagen, dürfen wir zu Jesus kommen und Vergebung empfangen. Das heißt, wir dürfen diese Gnade nicht nur bei der Bekehrung erleben, sondern auch in der täglichen Nachfolge mit Jesus Christus. Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir aus der Gnade leben. Wie schnell sind wir in diesem Muster drinne? Ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Ich muss etwas tun, damit Gott mich auch wirklich annehmen kann. Wie schnell kommt der Gedanke auf, weil ich versagt habe, zum wiederholten Mal versagt habe, kann Gott mich nicht mehr lieben? Woher kommen diese Gedanken? Die kommen direkt vom Teufel. Weil das ist absoluter Quatsch. Wir können nämlich die Annahme und die Liebe Gottes sowieso niemals verdienen mit unseren Werken. Aber Satan flüstert uns diese Gedanken zu, weil er uns lähmen will, weil er uns mit der Selbstanklage kaputt machen will. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, Gott liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich mit deinem Versagen. Und wenn du in Christus bist, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann hört die Liebe, die Gnade, die Freundlichkeit, die Annahme Gottes für dich niemals auf, weil du bist ja sein Kind. Du bist ja in Christus. Und deshalb bitte Gott darum, dass er dir hilft, aus dieser Gnade zu leben, aus diesem Wissen heraus, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Egal was kommt, und ich darf mit meinem Versagen immer wieder zu Jesus kommen. Geschwister, das Besondere aber an dieser Gnade ist, dass sie uns nicht nur Vergebung, Heil, Rettung bringt, sondern diese Gnade ist auch in der Lage, uns zu verändern. Stück für Stück zu verändern. Das war für mich, ich muss sagen, nach dem Studieren dieses Textes neu. Ich habe immer gedacht, Gnade bedeutet einfach nur, obwohl ich es nicht verdient habe, schenkt Gott mir seine Vergebung. Aber Gnade tut noch so viel mehr in unserem Leben. Die Gnade Gottes hat die Kraft, uns zu verändern, Stück für Stück zu verändern. Das sagt Paulus uns im nächsten Vers 12. Lass uns den gemeinsam lesen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen und unterweist uns, hier heißt es auch in anderen Übersetzungen, sie erzieht uns, sie nimmt uns in Zucht. Du hast wahrscheinlich gedacht, Moment mal, wie Erziehung. Ich bin 18 Jahre, endlich ist die Erziehung vorbei, endlich bin ich frei. Keine Eltern mehr, die mir sagen, mach die Musik leiser, komm um 10 nach Hause. Du hast gedacht, die Erziehung ist vorbei. Falsch gedacht. Die Erziehung durch unseren himmlischen Vater, die beginnt mit 18 erst. Und zu was erzieht uns die Gnade Gottes? Sie unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Und das ist auch wichtig zu verstehen, ihr Lieben. In dem Moment, wo wir im Glauben zu Jesus kommen, in dem Moment, wo wir die Gnade Gottes annehmen für unser Leben, bedeutet es nicht, dass all das Böse, all das Schlechte in uns automatisch vorbei ist oder weg ist und wir nur noch leidenschaftliche Liebe für Gott und für unsere Mitmenschen haben. Die Bibel macht es ganz deutlich, dass wir immer noch in diesem sündigen Körper sind, dass wir noch im Fleisch sind. Das heißt, bei aller Liebe zu Gott ist da immer noch die Neigung, der Hang zur Gottlosigkeit, das Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, ohne Gott zu leben. Bei aller Liebe zu Gott sind auch noch die weltlichen Begierden aktiv. Begierde nach Macht, die Begierde nach Anerkennung, nach Besitz, nach Geld, auch sexuell sündige Begierden. Und jetzt sagt Gott nicht einfach so, ach, ihr seid sowieso nur Menschen, macht euch keine Sorgen über euren Hang zur Gottlosigkeit. Ich vergebe euch sowieso immer wieder, lebt wie ihr lebt, bleibt wie ihr seid. Nein, was sollen wir tun damit? Oder wir sollen diese weltlichen, selbstsüchtigen Begierden, die Gottlosigkeit, verleugnen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, Mensch, das ist ja genau das, was ich schon seit meiner Bekehrung versuche. Aber das will nicht so recht klappen. Wer hilft mir dabei, die Gottlosigkeit und diesen Egoismus, die weltlichen Begierden und zu verleugnen? Paulus gibt uns im Vers 12 die Antwort. Es ist die Gnade, die das tut. Geschwister, ist das nicht interessant? Also was hilft uns, Nein zur Sünde zu sagen? Was hilft uns, Nein zur Gottlosigkeit zu sagen? Was hilft uns, Nein zu den weltlichen Begierden zu sagen? Paulus sagt, es ist die Gnade. Und vielleicht sitzt du da und denkst, das macht doch keinen Sinn. Also wenn ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind, wenn ich weiß, dass ich durch die Gnade Gottes gerecht geworden bin, wenn ich weiß, dass es für mich keine Verdammnis mehr gibt, weil ich in Christus bin, wie soll mir das helfen, Nein zur Sünde zu sagen? Also im Gegenteil, jetzt wo ich weiß, dass mir alles vergeben ist, jetzt wo ich weiß, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, jetzt wo ich weiß, dass es für mich keine Verdammnis mehr gibt, ein bisschen Gottlosigkeit hier, ein bisschen Gottlosigkeit dort. Ich kann ja anschließend sowieso ja wieder Vergebung bekommen. Wie soll mir die Gnade helfen, Nein zur Sünde zu sagen? Versteht ihr diesen Gedankengang? Und ich denke, dass wir diesen scheinbaren Widerspruch nur dann auflösen können, wenn wir bedenken, was Gnade für Paulus eigentlich wirklich bedeutet hat. Gnade war für Paulus nicht irgendein theologisches Wort, nicht irgendein Konzept, sondern Gnade war für Paulus eine Person. Paulus macht hier deutlich, ich rede von einer Gnade, die von einem Retter kommt. Von einem Retter, der für dich auf diese Erde gekommen ist, der für dich sein Leben gegeben hat, der für dich sein Blut vergossen hat. Und diese Gnade, sie wird dich unterweisen. Sie wird dir helfen, Nein zur Sünde zu sagen. Schaut, es gibt viele Motive, Nein zur Sünde zu sagen. Ich kann zum Beispiel Nein zur Sünde sagen, um meinen guten Ruf nicht zu beschädigen. Ich sage Nein zur Sünde, weil ich mich vor den Konsequenzen fürchte. Ich kann Nein zur Sünde sagen, damit Gott mich segnet, mit Glück, mit Gesundheit, mit Wohlstand. Es gibt viele verschiedene Gründe, Nein zur Sünde zu sagen. Aber was haben all diese Motive gemeinsam? Sie sind selbstsüchtig. Langfristig werden die uns nicht helfen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Langfristig werden die uns nicht helfen, die Gottlosigkeit zu verleugnen und die weltlichen Begierden. Ganz anders ist es mit der Gnade. Christus kam für mich. Christus starb für mich. Christus vergoss sein Blut für mich. Christus bezahlte einen unwahrscheinlich hohen Preis für mich. Wie kann ich mich dann noch der Sünde hingeben? Wie kann ich dann noch ein gottloses Leben führen? Ich will keine Distanz haben zu dem, der mich so sehr liebt. Ich will keine Distanz haben zu dem, der das alles für mich getan hat. Und auf einmal merken wir, wie Gnade anfängt, uns zu unterweisen, uns dabei hilft, die Gottlosigkeit, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Wie kriegst du jemanden dazu, von einem Bild, ja, das so zerstörerisch, wegzublicken auf ein anderes Bild? Lege ihm ein schöneres Bild daneben. Ich bin überzeugt davon, je mehr wir uns mit Christus beschäftigen, je mehr wir über diese Gnade nachsinnen, nachdenken, sie in ihrer Tiefe begreifen, desto mehr wird die Sünde an Attraktivität verlieren. Desto mehr wird die Versuchung an Kraft verlieren. Die Bibel sagt, seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Wir brauchen jeden Tag, wir brauchen immer wieder neu diese frische Begegnung mit der Freundlichkeit Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Gnade Gottes, mit seiner Barmherzigkeit. Und wir werden die Erfahrung machen, wie diese Gnade anfängt, uns zu erziehen, uns zu unterweisen und unser Leben zu verändern. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, Mensch, das hört sich alles so gut an. Und ich wünschte, die Gnade würde genau das in meinem Leben bewirken. Aber warum tut sie das nicht? Zumindest nicht so, wie ich mir das wünsche. Warum ist der Hang zur Gottlosigkeit, warum ist die Neigung zu den weltlichen Begierden immer noch so stark? Warum vermisse ich diese Eigenschaften, von denen Paulus hier spricht? Besonnenheit, Gottesfurcht, Gerechtigkeit. Ich bin überzeugt davon, wenn wir wollen, dass die Gnade uns unterweist, uns verändert, uns Jesus ähnlicher macht, dann müssen wir dieser Gnade Raum geben in unserem Leben. Von uns aus, wir können uns nicht selbst von einer sündigen Gewohnheit befreien. Von uns aus können wir keine echte Hingabe zu Jesus bewirken oder hervorbringen. Aber was wir tun können, ist Folgendes. Wir können bestimmte Schritte unternehmen, die es Jesus ermöglichen, diese Dinge in uns zu tun. Es gibt sicherlich einige Schritte, aber zum Ende der Predigt möchte ich einen einzigen Schritt mit euch teilen. Mir scheint, dass das auch der wichtigste Schritt ist. Wenn ich Jesus Raum in meinem Leben geben möchte, der Gnade Raum geben möchte in meinem Leben, dann muss ich meine Beziehung zu Jesus Christus pflegen. Frei von Bindungen wird nur der, der sich an Jesus bindet. Frei von Bindungen wird nur der, der sich von ganzem Herzen an Jesus bindet, wer Zeit mit Jesus verbringt. Die Bestimmung eines Fisches besteht darin, mit dem Wasser verbunden zu sein, am Wasser gebunden zu sein. Die Bestimmung eines Menschen besteht darin, mit Christus verbunden zu sein. Habt ihr schon mal einen Fisch aus dem Wasser geholt? Wir haben das tatsächlich in diesem letzten Sommer gemacht mit den Kindern. am Meer, ist uns gelungen mit so einem kleinen Netz. Aber wie verhält sich so ein Fisch, wenn er in der Luft ist, wenn man ihn aus dem Wasser holt? Voll am Zappeln, das ist genau die richtige Antwort. Zappelt mit seiner Schwanzflosse hin und her. Es ist eine äußerst stressige Situation für den Fisch. Warum? Weil er das Wasser zum Atmen braucht. Weil er das Wasser zum Atmen braucht. Interessant ist ja, dass wir Menschen uns manchmal auch so benehmen wie so ein Fisch. Wir sind gestresst, wir hetzen, wir jagen nach den vergänglichen irdischen Dingen des Lebens. Wir suchen die Aufmerksamkeit der Menschen, wir wollen gesehen, beachtet, bewundert werden. Und die Frage ist, warum diese Rastlosigkeit? Warum diese Ruhelosigkeit? Kann es sein, dass wir oft nicht in unserer Bestimmung leben? Dass wir oft nicht verbunden sind mit Jesus Christus? Machen wir es so wie der Fisch. Wenn der Fisch ans Land gespült wird, es wird dem Fisch nichts bringen, so lange wie möglich die Luft anzuhalten. Es wird auch nicht vernünftig sein, also es wird auch nichts bringen, irgendwie mit der Schwanzflosse hin und her herumzuschlagen. Das einzig Vernünftige ist, wenn der Fisch wieder ins Wasser kommt, dann ist er frei. Und das ist auch unser Weg. Nur durch die Gebundenheit an Jesus Christus werden wir frei von gewissen Bindungen, frei erlangen wir Sieg über bestimmte Versuchungen. Nur in der Verbindung mit ihm. Warum? Weil Gott uns für sich erschaffen hat. Er hat uns nach seinem Bild erschaffen. Er hat uns erschaffen, damit wir für ihn leben, für seine Ehre leben und uns an ihm erfreuen, eine Ewigkeit lang. Nur bei ihm sind wir zu Hause. Nur bei ihm kommen unsere Herzen zur Ruhe. Der Fisch gehört gebunden an Wasser und dort ist er frei. Der Christ gehört gebunden an Christus und bei ihm ist er frei. Deine erste Berufung als Christ ist nicht der Kampf gegen die Sünde. Hast du das schon gewusst? Deine Berufung als Christ besteht darin, Jesus Christus nachzufolgen. Das sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, der uns berufen hat in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus. Wer ständig damit beschäftigt ist, verbissen gegen seine Sünde zu kämpfen, der wird nur verlieren. Lass Christus für dich kämpfen. Wer ständig beschäftigt ist mit seinem Gutsein und mit seinem Besserwerden, der wird nur verlieren. Beschäftige dich mit Christus und du wirst merken, dass es besser wird mit dir. Du kannst den Sieg über eine Sünde sowieso nicht selber erlangen. Aber die Gnade kann es. Jesus kann es. Das heißt, den Sieg über die Sünde, die Freiheit oder über die Versuchung und die Freiheit von der Sünde überlassen wir Jesus. Wir sagen, Jesus, ich binde mich an dir. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Ich habe das in meinem Leben so erlebt. Je mehr ich mich mit meiner Unvollkommenheit beschäftigt habe, desto schlechter wurde es mit mir. Je mehr ich mich mit Christus beschäftigt habe, je mehr ich ihn geliebt habe, ihm nachgefolgt habe, ihn gesucht habe, wurde es besser mit mir. Wisst ihr, manche von uns denken so, boah, wenn ich nur den richtigen Seelsorger treffe, wenn ich nur das richtige Seelsorgekonzept finde, dann wird mir geholfen, dann werde ich frei. Seelsorge macht dich nicht frei. Es sei denn, sie führt in die Verbundenheit mit Jesus Christus. Paulus schließt diesen Abschnitt im Vers 13 mit den Worten, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Was sagt Paulus hier? Jesus Christus kommt wieder. Wissen wir wann? Nein. Kann es heute sein? Ja. Und weil es heute sein kann, möchte ich mein Leben heute schon in Ordnung bringen. Möchte ich die Gnade Gottes schon heute annehmen. Möchte ich schon heute mit Gott ins Reine kommen, weil ich nicht weiß, ob ich morgen noch immer die Möglichkeit dazu haben werde. Die Gnade Gottes ist erschienen. Für wen? Für alle Menschen. Und diese Gnade Gottes hat ein Datum. Jesus Christus ist die Gnade Gottes. Und die Gnade hat uns Frieden gebracht, Versöhnung gebracht, Vergebung gebracht. Aber die Gnade Gottes ist auch in der Lage, uns zu verändern, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und deshalb wollen wir Jesus Raum geben in unserem Leben, indem wir unsere Beziehung mit Jesus pflegen, indem wir uns an ihn binden. Gott segne uns beim Nachdenken. Ich würde vorschlagen, dass wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer noch ein Gebet sprechen möchte, der kann es gerne tun. Und ich würde dann zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass die Gnade erschienen ist, dass du auch mir begegnet bist mit dieser Gnade, dass ich sie annehmen durfte für mich. Herr, und hilf mir, dieser Gnade Raum zu geben in meinem Leben. Ich bekenne vor dir, dass ich die Prioritäten in meinem Leben so oft falsch setze, dass ich mich so oft ablenken lasse mit den vergänglichen Dingen dieser Welt und dir nicht diesen Platz und den Raum gebe, den du brauchst, um an mir zu arbeiten, um mich zu verändern. Und so bitte ich dich, dass du mir hilfst, auch in der kommenden Woche, dir diesen Raum zu geben, die Beziehung zu dir zu pflegen, dich zu suchen, mich von ganzem Herzen an dich zu binden. Herr, ich brauche dich, wir brauchen dich. Danke für diese Gnade. Amen.